Ja, gut. Schön, euch zu sehen, diese Runde wieder. Am Morgen so mitten satt in unserem Retreat. Und ich würde gerne ein paar Dinge sagen, die ein bisschen ein größeres Spektrum beschreiben, nachdem wir gestern so in gewisser Hinsicht in eine Mikrostruktur auch der inneren Prozesse eingestiegen sind mit unseren hochintelligenten Widerstandsmustern. Und würde dort gern so ein bisschen weiteren Blick geben, für manche vielleicht vertrautes Gelände, aber am Schluss gibt es nochmal eine Flugreise. Okay, also, ich würde gerne ein paar Punkte sagen, was uns so unterstützt auf dem inneren Reifungsweg. Und das erste oder es gibt natürlich mehr Aspekte, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ein Aspekt, den ich für sehr wichtig halte, ist ja auch das, was wir am ersten Abend hier schon hatten, was wir hier miteinander tun. Und das ist, und ich greife so diese Aspekte aus den Traditionen, aus der Geschichte, ist, dass wir ein Stück uns das zu viel an Stress und engagiert sein in der äußeren Welt, wo wir gefordert werden, ein Stück vom Leib halten. Ganz im konstruktiven Sinne. Also, das ist im Grunde die Retreat-Figur oder im Alltag die Meditationsfigur. Dass du nicht an deinem Meditationsplatz sitzt und schaust alle 2 Minuten, ob eine neue WhatsApp da ist und hast dein E-Mail-Programm vor dir geöffnet und dein Telefon liegt auch noch griffbereit oder dein Handy. Also, das wisst ihr, niemand macht das. Denke ich mal, das ist ineffektiv. Da kannst du es eigentlich lassen. Dann nimm dir lieber einen Kaffee und setz dich in die Ecke und warte auf die nächste E-Mail. Also, wir müssen so ein bisschen dieses, vor allen Dingen, wo die Außenwelt eine, manchmal möchte ich sagen, eine gewisse Penetranz hat. Vor allen Dingen in den digitalen Medien, von ständiger Erreichbarkeit, warum hast du nicht gleich geantwortet und etc. Ja? Also, da ist eine Penetranz drin. Und nicht von den einzelnen Menschen, vielleicht die was schreiben, aber von dem System. Und wir müssen lernen und ich glaube zunehmend lernen in dieser modernen Welt, uns das ein Stück wegzufiltern, sonst gehen wir vor die Hunde. Weil unsere moderne Welt leider nicht, da gibt es viele gute Seiten, aber leider nicht den Blick auf innere Reifung hat. Sonst wird sie uns dafür explizit Raum geben. Also das passiert nicht, das müssen wir selber schaffen. Das ist nicht schlecht. Das bedeutet, dieser Retreat-Charakter, Retrahere, sich zurückziehen von der Oberfläche, um in die Tiefe zu kommen. Das meint das Wort Retreat. Ja. Ein Stück zurücktreten, was ihr auch in der Meditation manchmal kennt. Heute werde ich euch eine Übung anleiten in den Zentralraum. Zurücktreten, den großen Schritt zurück, sagen die Zen-Meister, Meisterin. Ja. Der große Schritt zurück, aus dem Wesen schauen. Und das ist was Wichtiges. Wenn wir überschwemmt werden von Äußerem und Anforderungen, wer alles was von uns will, gesetzt der Fall mal, das ist alles sinnvoll und gut und Menschen, die uns am Herzen liegen. Aber das ist ganz, ganz schwer, in die innere Spur zu kommen. Natürlich können wir sagen, auch das alles ist ein Teil unseres Reifungsweges, aber das ist der dritte Schritt, nicht der erste. Der erste ist, dass wir einen gewissen Raum für uns selber brauchen. Uns ist es schwer. Und das zeigen uns die Traditionen, die Leute, die tief in die Wirklichkeit ihrer selbst gehen wollten, sich erforschen, haben sich immer zurückgezogen. Und interessanterweise finde ich, das bestätigt mich sehr, oder da schwingt mein Herz sehr mit, oft nicht an die Orte der traditionellen, konventionellen Religionen, sondern in die Urwälder und Berge und Höhlen und da, wo sie niemand erwartet hat. Die meisten gehen nicht in die Tempel zu meditieren oder in die Kathedralen, so schön die sind. Das ist eine andere Art, das ist ein anderer Schritt. Ja. Aber die gehen erstmal an die Orte außerhalb der planbaren Gesellschaft. Und ein Stück Ort außerhalb der planbaren Gesellschaft ist das, was wir in moderner Form versuchen, in dem Retreat zu konstruieren, miteinander zu gestalten. Oder deine Praxis im Alltag. Also ein Zurücktreten vom äußeren Engagement wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, es ist hilfreich, wenn ihr in der Natur, in der Wildnis unterwegs seid. Als Beispiel jetzt. Oder wenn ihr eine Bergtour macht, Du kannst natürlich jeden Weg erkunden. Du hast Forscher, Forscherinnengeist und kannst ausprobieren, welcher Weg führt wohin, welcher Weg führt an den Abgrund, welcher Weg führt dich weiter, welcher Weg führt auf den Gipfel, welcher Weg führt dich sicher wieder runter, etc. Du kannst das alles erforschen. Das ist das, was Menschen über Generationen getan haben. Du kannst aber auch das Wissen der Jahrhunderte und Jahrtausende, die inneren Landkarten benutzen, um zu sehen, wie es gut ist, von A nach B zu kommen. Also wir haben gerade in unserer modernen Zeit einen unglaublichen Zugang zu den verschiedensten Traditionen, wie bisher vermutlich in der Art selten in der Menschheitsgeschichte. Und wir leben hier in einem Land, in dem wir diesen Zugang suchen und finden und auch leben dürfen, ohne dass uns jetzt dafür jemand verfolgt oder einsperrt. Das gibt es ja auch auf dieser Welt. Das ist ein enormes Privileg bei allen Unkenrufen über unsere Situation, Demokratie. Aber das können wir noch tun. Das ist ein Riesenunterschied zu Afghanistan zum Beispiel. Aktuell. Oder vielen anderen Ländern. Also das ist ein unglaubliches Privileg, auch mit dem, was machst du da draußen? Was machst du da draußen für alle? Das heißt, wir können andocken an uralte Traditionen, an Weisheitswissen und, sag mal, manche von euch sind ja schon lange mit uns in Kontakt, andere eher neuer. Es ist nochmal gut klar zu kriegen, das ist nichts, Indigofeuer, was wir hier tun, ist nichts Einzigartiges. Es ist was Eigenes, aber es ist insofern nicht einzigartig, weil es, was mich sehr freut und was uns inspiriert, weil es zunehmend mehr Schulen oder Lehrerinnen und Lehrer gibt, die in diese, ich würde es mal sagen, in einem Sammelwort, in diese integralen Art Spiritualität leben und lehren und weitergeben. Also integral, jetzt gar nicht so spezifisch von Ken Wilber oder Bewusstseinsstufen her, sondern im Sinne von aus der Ganzheit, aus der Vielfalt der Traditionen schöpfen, den spirituellen Traditionen, den philosophischen und den psychologischen Traditionen, so, und schauen, was uns Menschen heute daraus anspricht und unterstützt. Das heißt nicht einen großen Brei machen, so synkretistisch sein, das ist was anderes, sondern es heißt zu schauen, wo sind klare und kraftvolle Inspirationen, wo wir von lernen können, wo wir nicht jeden Bergweg selber neu ausprobieren müssen und jeden Abhang selber runterstürzen müssen, um zu wissen, dass es da runter geht. Wir können diese Karten benutzen, dieses uralte Wissen. Und es ist ein uraltes Menschheitswissen. Das übersetzt sich, das wäre der dritte Schritt oder der dritte Aspekt, das übersetzt sich in die Praktiken. Das Wissen ist noch nicht die Erfahrung. Das Wissen ist ein Zugang, ist manchmal wie eine Übertragung, wo jemand das in den Raum projiziert oder es sich durch jemanden projiziert, ja, und dich anrührt oder ein Wort vielleicht dich inspiriert oder du was liest und merkst, wow, das ist stark, das ist genau meine Erfahrung. Und es übersetzt sich in der Praxis, also Meditation, Atemarbeit, Yoga, was immer auch wir tun, natürlich auch alltäglicher Alltag als Praxis, also dein mit dir arbeiten, übersetzt es sich in dir in Fleisch und Blut. Das bedeutet, die Praxis, die existenzielle spirituelle Praxis, macht uns auch frei von der Abhängigkeit von den Lehrerinnen und Lehrern. Weil sie hilft uns, das, was gelehrt wird oder das vielleicht, was Menschen verkörpern auch, schon das in uns zu erfahren. Und nicht davon abhängig zu sein, dass jemand den Raum öffnet und die Präsenz wirkt. Das funktioniert natürlich auch alles. Und das ist ein gutes Intro. Ja, aber die Meditationspraxis oder die Yoga-Praxis oder die Atempraxis hilft dir zu Hause ganz konkret, und ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung, ja, das in deine Zellen zu bringen oder in deinen Zellen aufwachen zu lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es ist interessant, wenn wir die Geschichte von großen Weisen aus den Traditionen lesen, zum Beispiel jemand wie der Chogchen-Meister Longchenpa aus dem tibetischen Buddhismus, ein paar hundert Jahre alt. So. Dann lesen wir, ah ja, wenn wir seine Teachings lesen oder hören, ja, alles weit, unermesslich, die Freiheit des Geistes, alles hat den gleichen Geschmack, du brauchst nichts zu tun, es ist immer schon da. So, oh, das klingt irgendwie cool, dann muss man nicht so viel machen. Wenn wir dann seine Geschichte studieren, dann sehen wir 9 Jahre Einzelretreat in der Höhle sowieso auf 2800 Metern. 4 Jahre Retreatpraxis unter dem strengen Meister sowieso. 5 Jahre tantrische Praktiken im Himalaya an dem und dem Ort. Also Praxis, 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 Praxis. Und dann öffnet sich was. Ja, das ist die Macht der Praxis. In der Praxis ist etwas von einer enormen inneren Freiheit und von einer enormen inneren Macht. Der Macht werden wir gleich nochmal begegnen im Punkt. Also Macht im ganz positiven Sinne. So, da ist eine Freiheit drin. Ich kann das tun. Der Chögyam Trungpa sagt mal, Lehrer vom Reggie, mit deinem, so wie er es schreibt, mit deinem nackten Hintern auf der nackten Erde sitzen, aufgerichtet zwischen Erde und Himmel, dass du das tun kannst, das ist königliche Würde. Das ist klasse. Das ist so einfach. Gut, und dann gibt es die anderen, die uns auch unterstützen. Es gibt die Menschen, die ähnlich ticken. Es gibt die Menschen, die uns begleiten. Und es gibt die, die mit uns üben. Es gibt die Sangha, würden wir das nennen, das Wir. Und es gibt die, die uns was weitergeben. Letztlich sind wir das in gewisser Hinsicht alle füreinander. Und es gibt eben auch die, die vom Leben diese Aufgabe bekommen und das etwas durch sie hindurchwirkt, die Lehrerinnen und Lehrer sind und wo wir uns unterstützt fühlen, durch die Jahrhunderte hindurch. Wir müssen nicht alle lebend sein, um uns herumlaufen, sondern das sind auch aus den Traditionen. Manchmal wissen wir gar nicht viel von denen, aber es genügt. Und die haben was gesät, was in der Menschheit eine Spur hinterlässt. Also wir haben dieses Wir und ich nenne das manchmal die große Linie. Wir haben auch ein Ritual dazu, in manchen Retreats machen wir das, das Linienritual, einige von euch kennen das, wo wir uns verbinden mit diesen verschiedenen Traditionen, die große Linie der Menschheit durch alle Zeiten und Zonen. Und Sascha und ich, wir schöpfen ja ganz bewusst aus diesen verschiedenen Linien hier auch, aus der buddhistischen Tradition, tibetisch-buddhistisch, aus der Mindfulness-Tradition, aus dem Tantra, aus christlichen Mystik, gibt Berührung mit dem Schamanischen, mit den Sufis, moderne Psychologie. Also es ist gut, diese verschiedenen Linien als Weisheitswege zu sehen, die sich letztlich nicht widersprechen, auch wenn sie in verschiedener Form die Dinge darbieten. Also das wäre das Wir, die Gemeinschaft. Es gibt manches, das kannst du nicht auf dem Kissen lösen. Kissen gemeint mit allein, du mit dir. Es braucht die Resonanz, manchmal wenigstens von einem Menschen, von einer spirituellen Freundschaft, so will ich es mal nennen. Gut, also das wären so die 4 Basics. Ein bisschen Rückzug von den äußeren Verwicklungen, uraltes Wissen, die Praxis, die Macht der Praxis, der Meditation, das in dir zu verkörpern und das Wir, die Linie oder die große Linie. Oder die Linie, mit denen du dich verbunden fühlst. So, jetzt der 5. Punkt, der hat es ein bisschen in sich, den würde ich nennen Ausrichtung oder Entscheidung. Und da kommen wir wieder in Kontakt mit unserer Macht. Es scheint so zu sein, dass uns Menschen bei allem, was uns angeboten und geschenkt wird, uns nicht abgenommen wird, uns, ich will gar nicht sagen einmal, sondern immer wieder auch auszurichten auf den Weg, den wir gehen wollen. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dem, ist indianische Tradition, Großvater mit dem Enkel, wo der Großvater sagt, ich habe 2 Wölfe in mir, der eine macht mich klein, der haut mich nieder und der andere, der wertschätzt mich, macht mich groß. Und der Enkel sagt, und welcher Wolf wird siegen? Und die kämpfen miteinander. Welcher Wolf wird siegen? Dann sagt der Großvater ja ganz klar, der, den ich füttere. Das ist die Entscheidung. Also, welche Kraft ich in mir füttere, Und einen ähnlichen Replik, einen machtvollen Replik gibt es in der jüdisch-israelitischen Tradition im Alten Testament. Da gibt es eine Situation, wo das Volk Israel den Propheten Mose endlos provoziert durch seine Bockigkeit, Struppigkeit und Rumgemotze. Und dann hat Mose keinen Bock auf die Leute und geht auf den Berg und hat eine tiefe Gotteserfahrung, kommt dann wieder und sagt zu dem Volk, quasi im Namen des Göttlichen, heute lege ich dir vor Augen den Tod und das Leben. Wähle das Leben. Das ist Entscheidung. Wir Menschen haben etwas, weil wir in einer dualen Welt leben, wenn ich das philosophisch ein bisschen hintergründe, weil wir in einer dualen Welt Wirklichkeit erstmal leben, die natürlich in der Tiefe eins ist, non-dual und noch viele andere Dimensionen hat. Aber zunächst erleben wir die Dinge dual. Die Kerze ist nicht die Säule. Ich bin nicht du, wir sind verschieden, auch wenn wir in der Tiefe verbunden sind. Ja? Also duale Welt. Da fächert sich unser innerer Reifungsimpuls, ja? Unser Impuls zu erwachen und zu entfalten, fächert sich auch aus in die Möglichkeit, es nicht zu tun oder was anderes zu machen. Und deshalb haben wir naturgemäß aus der Struktur der Wirklichkeit, nicht weil wir das erfunden haben, aus der Struktur der Wirklichkeit haben wir de facto eine Entscheidungsmöglichkeit oder auch Herausforderung. Wenn ich mich für einen Weg entscheide, ist das immer auch ein Nein zu verschiedenen anderen Wegen. Und das wird uns offensichtlich, so beschreibe ich es mal, offensichtlich nicht abgenommen und auch nicht einmal für immer abgehakt, sondern es ist immer wieder diese innere Frage des Lebens, ich lege dir dieses und jenes vor Augen und der Impuls, wähle das Leben. Die Entscheidungen sind nicht gleichwertig, auch wenn wir, egal wie wir uns entscheiden, davon bin ich überzeugt, vom Leben und vom Sein, vom Größeren, in beidem gewertschätzt werden. Wir fallen nicht raus. Auch wenn das Volk Israel im Beispiel den Tod wählt, was es zeitweise auch getan hat in der Geschichte des Alten Bundes, ja, wenn man die Texte liest, fällt es nicht raus aus diesem Raum. Aber der Weg wird halt ein wenig schwieriger. Anders, ja? Also diese Ausrichtung, wofür gehe ich, was ist mir kostbar, was hat, wenn wir es ein bisschen mehr ins Licht heben, was hat zentrale Qualität in meinem Leben? Was ist der innere Achsenpunkt, um den sich das andere herumdreht? Kennst du den? Willst du den kennenlernen? Zeit zum Erforschen. Jetzt. Diesem Retreat. Und hat dieser innere Achsenpunkt, das, worum sich dein Leben dreht, hat der möglicherweise sogar allererste und einzige Priorität. Wo du sagst, ich bin bereit, alles dafür aufzugeben, dass das geht. Könnte ja sein. Also kannst du gucken. Und moralisier es nicht, ja? Sondern schau, wie es sich zeigt. Das wäre Entscheidung. Und darin haben wir eine enorme Macht. Und unsere Freiheit ist herausgefordert. Gut, dann gibt es noch zwei Punkte, die ein bisschen weiter einen Blick noch geben. Also das ist ein ganz wichtiger. Und den sechsten Punkt würde ich nennen, die Gnade des Lebens. Das ist das, was du nicht machen kannst. Und bin überzeugt, dass ihr alle das kennt. Wir können nicht existieren, wie Hilde Domin in einem ihrer schönen Gedichte sagt, wir können nicht existieren ohne die Gnade. Gnade jetzt in diesem wirklich tiefen, großen Sinne, was es meint von das Geschenk des Lebens. Ist hochinteressant, wenn man das christlichen Texten, neutestamentlichen Texten zurückverfolgt, von der Sprache her nur, kommt im Griechischen Charis für Gnade. Und Charis hat eine Wortverwandtschaft mit dem, was wir als Charme kennen. Also die Intimität, der Charme, die liebevolle, fast zärtliche, Zuwendung des Größeren an uns füllende Wesen. So könnten wir das beschreiben. Die Intimität des Seins mit deinem Herzen, das wäre die Gnade. Und das ist das, was wir nicht tun können. Und je weiter wir gehen, ist meine Erfahrung, umso mehr merken wir, wie groß das ist. Williges Jäger, verstorbener Zen-Meister, wurde mal gefragt, Williges, was ist Gnade? Und da hat er in Zen-Manier geantwortet, was ist nicht Gnade? Was von alledem, was existiert, soll nicht Gnade sein? Also er hat in seiner tiefen Realisation alles als Geschenk empfunden. Nicht als, boah, ich bin der tolle Zen-Meister, ich hab's gepackt. Also wir bereiten den Garten, aber das Wachsen geschieht. Was willst du mit einem Garten, der nur aus deiner Arbeit besteht? Wo weder die Sonne reinleuchtet, noch der Regen reinkommt, noch die Erde sich entfalten kann. Das ist trocken. Und all dies ist die Gnade des Lebens, dass wir den Raum bereiten, die Übungen, alles und so, unser Bestes dazugeben. Aber das Eigentliche geschieht von selbst. Es ist ein mit dem Geschehen, ein mit dem Schwingen, ein dem Raum geben, ein dem Flow folgen. Deshalb war mir gestern so wichtig, dieses dem Leben floaten, das zu lernen. Es hat mit dieser Gnade des Daseins zu tun. Und wir alle kennen wir, wenn ihr eure Geschichten erzählen würdet, genauso wie ich auch, kenne diese Wendungen, wo wir nie mit gerechnet hätten. Heißt nicht, dass das immer sich ganz, ganz toll anfühlt, aber heißt, dass wir oft über Umwege beschenkt werden mit etwas, mit einer Wachstumschance, mit der wir nicht gerechnet hätten. Und der siebte und letzte Punkt von dieser Reihe, die ich jetzt mit euch hier gerade teile, ist etwas, was ich nennen würde, den existenziellen Shift. Das bedeutet, wenn wir tiefer kommen in die Erfahrung und in die Praxis und mit der Praxis in die Erfahrung, stellt sich uns irgendwann die Frage, wer praktiziert hier eigentlich? Wer in mir hat die Sehnsucht zu meditieren oder die Sehnsucht zur tieferen Erfahrung, zur Entfaltung? Bin ich das mit Namen, Schuhgröße und Adresse, wo ich mich doch zeitweise erfahre, lediglich wie möglicherweise nur noch ein Hauch? Und das ein konventionelles gesellschaftliches Konzept, das ich Satnam heiße? Wer ist es, der hier praktiziert? Könnte es sein, dass das Leben selbst in mir praktiziert? Könnte es sein, dass das Sein selbst in dir sich in einzigartiger Weise erkennen will? Das wird uns so dem annähern, nochmal was Williges sagt, wenn er formuliert, wir können erfahren, dass wir nicht Menschen sind, die spirituelle Erfahrung suchen, sondern dass wir letztlich immer schon spirituelle Wesen sind, die die Erfahrung machen, Mensch zu sein. Das ist das Shift. Das bedeutet, wenn wir es in unseren Alltag und unsere Praxis zurückbuchstabieren, unsere spirituelle Entwicklung ist nicht ein schönes Gewürz, damit wir unser Leben auf die Reihe kriegen, sondern unser Leben auf die Reihe kriegen ist ein Dienst an unserer spirituellen Reise.